Deutschlandfunk, Information und Musik.
Eine allgemeine Dienstpflicht für alle Schulabgänger, um in Krankenhäusern oder gemeinnützigen Einrichtungen zu helfen. Das soll nach Ansicht der CDU-Vorsitzenden Kramp-Karrenbauer den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Diese Idee ist nicht neu, entzweit aber aktuell die CDU und die Sozialverbände. Die Opposition hält gleich dagegen, wie der FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Lindner, der beklagt, dass mit dieser allgemeinen Dienstpflicht ein ganzes Lebensjahr junger Menschen verstaatlicht würde. Darüber hinaus verstößt diese Form der Personalrekrutierung auch gegen das Grundgesetz. Es ist ja auch nicht so, dass es nicht schon institutionelle Möglichkeiten gäbe, um das soziale Engagement junger Menschen zu fördern, wie zum Beispiel den Bundesfreiwilligendienst. Knapp 40.000 Menschen, zumeist junge, absolvieren ihn zurzeit. Brauchen wir also die allgemeine Dienstpflicht à la Kramp-Karrenbauer, um den sozialen Zusammenhalt zu stärken? Diese Frage habe ich dem Sozialethiker, Ökonom und Jesuiten Professor Friedhelm Hengsbach gestellt.
Also erstmal finde ich, dass es eine völlig flippige Idee ist, wie schon also dieser sogenannte Vorschlag der Sicherheitszone da in Syrien. Diesen Knallkörper hat sie ja vorher ja schon mal losgelassen, aber dann wurde es still. Und jetzt hat man den Eindruck, sie muss wohl ihre Umfragewerte ein bisschen auffrischen. Das hat ja kaum Zustimmung gefunden. Zumindest in der CDU wurde doch sehr, sehr kritisch darauf reagiert. Die SPD lehnt es eh ab, die FDP auch. Und selbst in der CSU gibt es also Bedenken, weil das lässt sich ja gar nicht ohne weiteres realisieren.
Gut, das Grundgesetz müsste geändert werden, aber erstaunt es Sie nicht doch auch ein bisschen, dass die politischen Gruppen, die sich damals für den Zivildienst eingesetzt haben, dass sie nicht doch etwas positiver auf die Idee einer allgemeinen Dienstpflicht reagieren?
Ja, sie reagieren nicht auf die Pflicht. Sie reagieren darauf, dass eben zum Beispiel die freiwilligen Dienste, die es ja gab, auch einfach gefördert werden. Der Staat soll sich mit seinem Zwang raushalten, finde ich. Denn die Zivilgesellschaft ist an sich lebendig genug, um das, was der Staat falsch macht, auch entsprechend zu korrigieren. Denn sonst gäbe es nicht das Friday for Future oder die Sorge, dass also die Politik mehr tut, um das Klima aufrechtzuerhalten. Ich finde, sie soll also jetzt nicht die zivilgesellschaftlichen Bewegungen, beispielsweise ATTAC oder Medico International, jetzt nochmal so sanktionieren, dass denen also die Gemeinnützigkeit entzogen wird. Also das ist nicht Aufgabe des Staates, sondern der gesellschaftliche Zusammenhalt kommt nicht dadurch in eine Krise, dass jetzt die jungen Leute irgendwo gleichsam Zwangsarbeit leisten müssen.
Ist das nicht ein bisschen hart gedacht, Zwangsarbeit, weil viele, die Zivildienst geleistet haben, waren eigentlich im Nachhinein sehr froh um ihre Erfahrungen, die sie gemacht haben in der Zeit, auch wenn sie zwangsrekrutiert wurden, weil sie hatten ja damals keine Wahl bis 2011.
Ja, aber trotzdem, es wäre doch eigentlich viel günstiger, wenn die freiwilligen Engagements, die es ja eh schon gibt, oder die jugendfreiwilligen Dienste gefördert würden. Wenn beispielsweise auch sie besser finanziert werden, vielleicht genauso finanziert werden wie damals die einmal unter staatlichem Druck zustande gekommenen zivilen Dienste. Also diese Freiheit und die selbstbestimmte Form der Wahl, sich gesellschaftlich zu betätigen, das glaube ich, wäre doch in unserer Gesellschaft eigentlich viel wichtiger. Und der soziale Zusammenhalt, der ist doch nicht dadurch in die Krise geraten, dass wir Jugendliche also nicht mehr bereit sind, sich zu engagieren. Sie tun es ja jetzt in Lateinamerika oder sie tun es innerhalb Deutschlands, im Gesundheitsbereich, auch im Pflegebereich. Sie tun es ja nicht in dem Ausmaß, wie das eigentlich schön wäre, aber die Ursachen der gesellschaftlichen Spaltung liegen doch im politischen Versagen, also im Versagen des Staates, dass er sich treiben lässt von der Autoindustrie, von den Konzernen, von den Finanzmärkten oder eben halt von denen, die also die Umwelt zum Nulltarif in Anspruch nehmen. Also die Ursachen der gesellschaftlichen Spaltung liegen doch ganz woanders. Und sie können doch nicht jetzt durch diese Dienstpflicht, die ja hochproblematisch ist, das ist ja gar nicht ohne weiteres einzulösen. Es ging schon bei der Wehrpflicht, das war was anderes. Aber jetzt diese zivilen Dienste, die Frau Kramp-Karrenbauer im Auge hat, die lassen sich doch gleichsam unter dem Druck des Staates nicht herbeiführen.
Wie lässt sich denn ein sozialer Zusammenhalt besser fördern? Sie sagten ja gerade, dass vor allem wirtschaftliche Gründe dafür verantwortlich sind, dass der soziale Zusammenhalt oder die gesellschaftliche Identifikation auch mit dem Staat immer geringer wird. Aber wie ließe sich das denn wieder umkehren?
Ja, die Ansätze sind ja bereits da. Zum Beispiel die Altersarmut zu beseitigen. Die Grundrente wäre ja eins. Dann die Mindestlöhne zu erhöhen oder überhaupt die Tariflöhne gerade im Gesundheitsbereich und im Pflegebereich zu verbessern. Es müsste doch eine Balance hergestellt werden zwischen den relativ hohen Industrielöhnen und den im sozialen Bereich oder im Sorgebereich so niedrigen Löhnen. Es müsste eine Balance hergestellt werden zwischen der Industriearbeit und hier dieser Sorgearbeit oder zwischen der Arbeit, der Erwerbsarbeit der Männer oder der Arbeit der Frauen in der privaten Sphäre. Da sind doch solche Unterschiede und solche Differenzen, auch Diskriminierungen, die erstmal beseitigt werden müssen, um eben gesellschaftlichen Zusammenhalt wiederherzustellen.
Die FAZ hat Sie mal einen der bekanntesten und beliebtesten Kapitalismuskritiker in Deutschland genannt. Das ist jetzt gut 10 Jahre her. Kritisieren Sie jetzt andere Themen oder ist es eigentlich immer das Gleiche geblieben?
Also ich sehe eigentlich, dass wir in einer kapitalistischen Wirtschaft leben und nicht in einer sozialen Marktwirtschaft. Denn sonst gäbe es ja gar nicht diese Spaltungen zwischen Männern und Frauen und ihren Lebenschancen, den Alleinerziehenden, die wirklich im Alter also ungeheuer benachteiligt werden. Es gäbe nicht die Auflösung der Tarifbindung, sondern wir suchen eine Work-Life-Balance. Und die lässt sich doch nur verwirklichen, dass die Chancen, was die Arbeit, die Erwerbsarbeit angeht und auch was die private Arbeit angeht oder was die Sorgearbeit angeht, realisiert werden müssten. Kita-Besuch müsste doch kostenfrei werden. Und im Grunde sehe ich, es muss eine Unternehmensverfassung her, die nicht die Kapitaleigner das Sagen haben lässt, sondern die Arbeiter, der Staat mit seiner Steuerverantwortung und auch diejenigen, die sich für die Umwelt einsetzen. Also Umweltträger, Arbeitsmarktvermögenträger, Geldvermögensträger und gleichsam die Gesellschaft als solche, die müssten entscheiden. Und das wäre eine demokratische Wirtschaft und kein Kapitalismus.
Glauben Sie, dass wir mit dieser Form der demokratischen Wirtschaft in dieser globalisierten Welt noch klarkommen oder dagegen anhalten können?
Ja, wer treibt denn die Globalisierung? Das ist doch nicht die Republik Tschad, die uns treibt, sondern die Industrieländer selbst sind es doch. Und Deutschland ist doch mit diesem riesigen Exportüberschuss ein Treiber dieser Globalisierung. Wo arbeiten denn unsere Konzerne? Zum Beispiel in China. Und wenn mal einer über Menschenrechte in China redet, dann sind die Politiker sofort still und lassen die dort wirkenden Unternehmen und Konzerne arbeiten.
Erstaunlicherweise waren es ja eher SPD-Politiker, die damals still waren, wie Schröder. Und eine konservative Politikerin, nämlich Angela Merkel, war diejenige, die in Russland und auch in China mal Probleme angesprochen hat. Hat Sie das überrascht?
Dass Frau Merkel mal auch versuchte, auf Menschenrechte zu sprechen zu kommen, das finde ich ausgezeichnet. Nur sie müsste dann konsequent sein. Und jetzt, wie sie also praktisch die Konzerne in China machen lässt, das zeigt, dass sie also auch behutsam ist. Und denke ich, dass die politischen Akteure einfach getrieben werden durch das, was die wirtschaftlichen Instanzen, was die Konzerne oder was die Autoindustrie oder überhaupt die Industrie als solche von der Politik erwartet.
Lassen Sie uns noch einmal ganz kurz auf die Jugend zurückkommen, die ja angesprochen sind durch die Idee der allgemeinen Dienstpflicht. Sie sagten ja, dass der soziale Zusammenhalt besonders durch die wirtschaftliche Problematik gefährdet ist oder dass überhaupt die Kluft immer größer wird. Aber gibt es daneben nicht noch den anderen Aspekt, dass auch sozial sehr gut gestellte Menschen, junge Menschen eigentlich nicht so sehr mehr interessiert sind an dem gesellschaftlichen Zusammenhalt, sondern sehr viel mehr fokussiert sind auf ihre eigene Optimierung, auf die bestmögliche Außendarstellung ihrer selbst und eigentlich gar nicht mehr in gesellschaftlichen Kontexten denken?
Das ist natürlich genau die Folge eines Individualismus, eines Liberalismus, der praktisch 30 Jahre lang die öffentliche Diskussion und auch gerade die Wirtschaft und auch die Gesellschaft beherrscht hat. Auf der anderen Seite, was ist denn Friday for Future als eine Kurskorrektur, der Versuch einer Kurskorrektur auch politisch durchzusetzen? Und es sind doch auch viele junge Menschen bereit, tatsächlich sich in sozialen Diensten einzusetzen. Aber ich würde sagen, nicht unter diesem Druck von außen, der ja auch nochmal politisch höchst fragwürdig ist, weil es muss ja höchstens eine Zweidrittelmehrheit von dem Bundesrat und dem Bundestag zustande kommen, um eine Dienstpflicht zu machen. Ich bin dafür, dass die Freiwilligendienste gefördert werden, finanziell unterstützt werden, dass sie besser bezahlt werden. Und vor allen Dingen, ich war jetzt eine Woche lang in Rumänien, dass auch diese sozialen Dienste oder diese Freiwilligendienste in Osteuropa stärker gefördert werden.